Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Der US-Pharmakonzern Pfizer kauft seinen Konkurrenten Wyeth. Wir fragen nach den Folgen, auch für die Schweizer Pharmaindustrie. Ein gutes Dutzend Firmen weltweit kündigt heute an, Stellen zu streichen. Insgesamt über 50.000. Wir fragen nach den Perspektiven. US-Präsident Obama wirbt für sein Konjunkturprogramm und ermöglicht gleichzeitig eine Verschärfung der Abgaswerte bei Motorfahrzeugen. In Island ist nach anhaltenden Protesten der Bevölkerung die Regierung zurückgetreten. Das Land muss bei Null beginnen. Dazu eine Reportage aus Reykjavik. Und der ehemalige Chef der Deutschen Post, Klaus Zumwinkel, wird zu einer bedingten Gefängnisstrafe verurteilt. Er hat zugegeben, 1 Million Euro Steuern hinterzogen zu haben. Echo der Zeit. Am Mikrofon Kaspar Selk. Zuerst jetzt Thomas Fuchs mit dem Nachrichtenüberblick.
Der weltgrößte Pharmakonzern Pfizer kauft den Konkurrenten Wyeth für 68 Milliarden Dollar. Es ist eine der größten Firmenübernahmen seit Jahren. Mit der Übernahme des Biotechnologie-Spezialisten Wyeth steigert Pfizer seinen Umsatz um 50%. Die beiden Konzerne beschäftigen weltweit 130.000 Menschen. Nach der Übernahme sollen rund 10% der Stellen gestrichen werden. Für weitere zigtausend Angestellte auf der ganzen Welt war heute ein schwarzer Tag. Große Konzerne in den USA und Europa haben bekannt gegeben, mehr als 50.000 Stellen abzubauen. Grund sei die Rezession. Allein der weltgrößte Baumaschinenhersteller Caterpillar trennt sich von 20.000 Angestellten und der Elektronikkonzern Philips streicht 6.000 Stellen. McDonald's, die größte Schnellimbisskette der Welt, baut dagegen seine Geschäfte aus. Der Konzern will allein in Europa über 200 neue Filialen eröffnen und 12.000 Arbeitsplätze schaffen. Präsident Barack Obama hat einen Neuanfang in der Umwelt- und Energiepolitik erklärt. Die Abhängigkeit des Landes von ausländischem Öl sei eine der größten Bedrohungen für die USA. Dazu kämen die Gefahren, die der Klimawandel verursache. In einem ersten Schritt will Obama ein umstrittenes Umweltgesetz seines Vorgängers George Bush aufheben. Dieses verbietet es den Bundesstaaten, Abgasvorschriften festzulegen, die strenger sind als diejenigen auf Bundesebene. In Island haben die anhaltenden Proteste gegen die Koalitionsregierung Wirkung gezeigt. Ministerpräsident Horde von der konservativen Unabhängigkeitspartei hat den Rücktritt seines Kabinetts bekannt gegeben, nachdem ihm zuvor auch die Sozialdemokraten das Vertrauen entzogen hatten. Die isländische Regierung ist an der Finanzkrise zerbrochen. Wegen ihrer Politik war der Inselstaat an den Rand des Bankrotts geschlittert. Noch heute Abend wollen die Chefs der Parlamentsparteien über die Bildung einer Übergangsregierung beraten, die Island bis zu den geplanten Neuwahlen im Mai durch die Krise führen soll. Der ehemalige deutsche Postchef Klaus Zumwinkel muss nicht ins Gefängnis. Wegen Steuerhinterziehung hat ihn das Landgericht Bochum zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 2 Jahren verurteilt. Darüber hinaus muss er eine Geldbuße von 1 Million Euro zahlen. Zumwinkel hatte gestanden, über eine Stiftung im Fürstentum Liechtenstein Steuern von fast 1 Million Euro hinterzogen zu haben. Auch die europäischen Außenminister diskutieren darüber, ob ihre Staaten Häftlinge aus Guantanamo aufnehmen sollen. Dabei gehen die Meinungen stark auseinander. Der deutsche Außenminister Steinmeier beispielsweise sagte, wenn die EU glaubwürdig bleiben wolle, dann müsse man entlassene Häftlinge aufnehmen. Anders tönte es vom österreichischen Außenminister Spindelegger. Wien kenne ein Asylverfahren und die reguläre Zuwanderung. Die Aufnahme ehemaliger Guantanamo-Häftlinge wäre ein Systembruch. Die Schweiz prüft zurzeit die Aufnahme von Häftlingen aus Guantanamo. Die Empörung über Bonuszahlungen bei der Grossbank UBS wächst. Die Stiftung für Konsumentenschutz und die SP kritisieren den Entscheid der Finanzmarktaufsicht FINMA heftig. Für die SP ist klar, FINMA-Chef Haltiner muss gehen, entweder freiwillig oder durch ein Machtwort von Finanzminister Merz. Die Stiftung für Konsumentenschutz verlangt, dass neben Finanzexperten auch Kundenvertreter Einsitz in die FINMA erhalten sollten. Gestern wurde publik, dass die FINMA der UBS Bonuszahlungen erlaubt hat, trotz der Staatshilfe an die Großbank und den erwarteten Milliardenverlusten im vergangenen Jahr. Das Verhältnis zwischen Libyen und der Schweiz ist weiterhin angespannt. Daran änderten auch erneute Gespräche zwischen Delegationen der beiden Länder nichts, heißt es aus dem Schweizer Außendepartement. Das Verhältnis zwischen Libyen und der Schweiz ist seit dem letzten Sommer schlecht, als der Sohn und die Schwiegertochter des libyschen Staatschefs Gaddafi in Genf festgenommen wurden. Libyen lässt seither zwei Schweizer Geschäftsleute nicht ausreisen. Aus der geplanten Fabrik für Halbleiterchips in einem Berg im Kanton St. Gallen wird vorerst nichts. Die Firma EPC realisiert ihr Projekt wegen der Wirtschaftskrise in Etappen. Den Ausbau der Fabrik im Berginnen des Ganzen stellt sie zurück. Aus diesem Grund entstehen vorläufig nur 150 neue Arbeitsplätze statt der geplanten 300. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.417 Punkten plus 2,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.149 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 50,56 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 14,41. Das Wetter bis morgen Dienstagabend. Im Norden ist es überwiegend bewölkt, kurze Aufhellungen sind möglich. Im Wallis scheint am Nachmittag zeitweise die Sonne. Entlang der Voralpen und im Osten sind die Wolken dicht und vereinzelt ist leichter Schneefall möglich. Die Höchstwerte liegen um 2 Grad. Im Tessin und im Engadin fällt während der Nacht etwas Schnee, in tiefsten Lagen regnet's. Tagsüber setzt sich im Tessin mit Nordföhn zunehmend sonniges Wetter durch und die Temperatur steigt auf 8 Grad. Am Mittwoch bleibt über dem Flachland Hochnebel liegen. In der Höhe wird es zunehmend sonnig. Die Temperatur steigt auf 1 Grad an. Im Süden scheint oft die Sonne und es wird bis 10 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News mit zwei Schwerpunkten gleich zu Beginn. Nummer 1, die US-Wirtschaft und ihre Probleme. Dazu die Megafusion. Pfizer kauft Wyeth aus einer Not heraus. Die gewaltigen Stellenverluste. Allein heute wurden in den USA fast 50.000 Stellen gestrichen. Und der tapfere Gegenkurs. Präsident Obama will trotz alledem an strengen Umweltvorschriften festhalten. Dann Schwerpunkt Nummer 2, Island. Die Regierung ist zurückgetreten. Ein Land beginnt bei Null. Auf allen Gebieten. Reportage aus Reykjavik. Weitere Themen, Empörung in Deutschland. Zum Winkel bleibt ein freier Mann. Ratlosigkeit in der Schweiz. Was tun, wenn die Menschen in der Politik nicht mehr mitmachen wollen? Fragen zum Milizsystem. Und ein neues Gericht an der Arbeit. Blick ins internationale Strafgericht in Den Haag. Echo der Zeit. Der US-Pharma-Riese Pfizer oder eben amerikanisch Pfizer kauft sich einen Konkurrenten, den Wyeth-Konzern, für 68 Milliarden Dollar, wovon die Banken 22 Milliarden zur Verfügung stellen, trotz der Kreditklemme, von der man immer wieder hört. Rainer Bohrer verfolgt für uns die Pharmaindustrie. Frage zuerst, was erhofft sich die Nummer 1, wenn sie die Nummer 10 im Pharmamarkt übernimmt?
Das ist für die Nummer 1 eindeutig ein Befreiungsschlag aus der Position der Schwäche heraus. Zwar hat Pfizer noch zurzeit noch recht viel Geld in der Kasse. Man muss sich vorstellen, jedes Jahr fließen diesem Konzern über 13 Milliarden Dollar zu aus einem einzigen Medikament, dem meistverkauften Medikament der Welt, Lipitor. Das ist ein Cholesterinsenker. Das Problem ist, dass dieses Patent für Lipitor ausläuft 2011. Und nicht nur das, bis 2014, also in 5 Jahren, laufen weitere 14 Patente ab. Und Pfizer riskiert hier nochmal über 20 Milliarden Dollar Umsatz zu verlieren. Auf diesem Hintergrund muss man sagen, Pfizer versucht sich mit Wyeth etwas Zukunft zu kaufen.
Eine ganze Reihe weiterer Geschäftsbereiche werden da zugelegt. Wir haben aber eben gehört, am Beispiel Citigroup, dass es wahrscheinlich ein Fehler war, derartige Riesenkonglomerate zusammenzubauen, die so ungefähr alle Sparten einschließen, die in einer Branche denkbar sind. Jetzt kommt Pfizer und macht genau das. Man kauft sich eine ganze Reihe neuer Geschäftsbereiche dazu.
Ja, dieses Pendel von Diversifizierung und Fokussierung, das schwingt tatsächlich immer etwas hin und her. Die Zeit der reinen Fokussierung, die ist jetzt schon ein paar Jahre vorbei, denke ich mal. In der Regel kann man sagen, in unsicheren Zeiten geht es dann eher wieder Richtung Diversifizierung, also mehrere Geschäftsbereiche. Auf zwei, drei oder vier Beinen steht man halt doch sicherer als auf einem einzigen Bein. Novartis beispielsweise hat auch diversifiziert Richtung Generika und Augenheilmittel. Auf diesem Hintergrund muss man sagen, dass sich Pfizer vom Wyatt-Deal etwas mehr Standsicherheit erhofft. Wyatt hat zwar auch auslaufende Patente, aber dieser Konzern ist stark bei Biotech-Medikamenten und bei den Impfstoffen.
Wie groß wird diese neue Firma verglichen etwa mit Roche oder Novartis?
Es wird schon ein sehr grosses Konglomerat entstehen. Gegenüber Roche und Novartis ist dieser neue kombinierte Konzern je doppelt so gross.
Es entsteht ein Koloss doppelt so groß wie Novartis, Roche. Heißt das für die Schweizer Konzerne, dass sie auch größer werden müssen?
Nein, ich denke, dass hier nicht ein unmittelbarer Zwang entsteht. Sowohl Novartis und vor allem auch Roche gelten als gut positionierte Pharmaunternehmen. Sie sind die Nummer 4 und 5 weltweit rein vom Umsatz her gesehen. Das ist eine anständige Größe. Und vor allem Roche und Novartis haben im Moment nicht die großen Patentabläufe zu befürchten wie Pfizer und beide haben relativ gut gefüllte Pipelines. Roche vor allem gilt eigentlich als Musterknabe der gesamten Branche, also da gibt es keinen akuten Handlungsbedarf, zumal beide noch selbst an großen Übernahmeprojekten arbeiten. Novartis will den Augenheilmittelproduzenten Alcon übernehmen, kostet auch nur keine Kleinigkeit, gegen 40 Milliarden Dollar. Und Roche will den Rest von Genentech übernehmen. Das kostet auch 45 Milliarden Schweizer Franken, wenn es gut geht.
Von diesen 68 Milliarden, die für diese Wyatt bezahlt werden, kommen 22 Milliarden von Wall Street Banken. Jetzt hat es die ganze Zeit geheißen, es ist kein Geld auf dem Markt, es wird nichts geliehen und da liegen plötzlich 22 Milliarden.
Nun, es gibt keine systematischen Belege dafür, dass es tatsächlich eine Kreditklemme gibt. Es gibt Klagen darüber, aber es ist klar natürlich, diese Wall Street Banken jetzt zum Teil an massiven staatlichen Krücken gehen. Die haben jetzt natürlich das Bedürfnis auch zu zeigen, wir machen hier einen Deal und wir sind noch bereit. Was dann aber natürlich im Umkehrschluss nicht heißt, dass die übrige Wirtschaft, Realwirtschaft, dann tatsächlich auch gut mit Krediten weiter versorgt wird.
Wirtschaftsredaktor Rainer Bohren. Mit diesem Zusammenschluss Pfizer-Wyatt sollen 10% der Stellen in beiden Firmen eingespart werden. Das wären 13.000 Stellen, die da wegfallen. Ebenfalls heute angekündigt in den USA minus 20.000 Stellen bei Caterpillar, 8.500 bei Nextel Sprint, minus 7.000 bei Home Depot. Das sind insgesamt 50.000 Stellen, die allein in den USA heute gestrichen worden sind. Walter Niederberger ist Wirtschaftskorrespondent des Tagesanzeigers in San Francisco. Ich fragte ihn, 50.000 Stellen weg an einem Morgen, ist das ein Zufall oder der Trend?
Es ist insofern ein Zufall, dass diese Unternehmen jetzt heute zusammen mit diesen schlechten Zahlen kommen. Andererseits ist der Trend auch klar seit Wochen, Monaten, seit dem letzten Herbst im Grunde genommen, dass die amerikanische Wirtschaft in dramatischem Ausmaß jetzt Arbeitsstellen verliert. Und die Befürchtung ist, dass in diesem Jahr dieser Trend sich sogar noch verschärft, dass also die Arbeitslosenquote, die jetzt bei gut 7% liegt, bis auf gegen 10% und darüber hinaus ansteigen könnte. Das ist auch das, was Präsident Obama gesagt hat, schon vor 2-3 Tagen, dass er befürchtet, dass diese Arbeitslosenquote stark ansteigen könnte.
Können die Maßnahmen, die Präsident Obama jetzt durchs Parlament bringen will, diesen Trend umdrehen? Oder ist das letztlich bestenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein?
Er hat selber versprochen oder geht davon aus, dass bis zu 3,5, vielleicht sogar 4 Millionen Arbeitsstellen erhalten oder neu geschaffen werden könnten. Wenn das tatsächlich gelingt, ist das im Grunde genommen nur eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes auf relativ tiefem Niveau. Das heißt, selbst wenn sein Impulsprogramm durchkommt, und das ist noch keineswegs gesichert, ist es nicht viel mehr als eine Stabilisierung auf sehr, sehr tiefem Niveau. Das heißt, er wird gezwungen sein, wahrscheinlich nach diesem ersten Impulsprogramm weitere Programme auf die Beine zu stellen, die dann diese Wirtschaft auf längere Frist auf eine stabilere, bessere Basis stellen.
Und jetzt ist ja der Streit erst richtig entbrannt in Washington, ob man schon diesen ersten Schritt, von dem wir jetzt geredet haben, diese 820 Milliarden Dollar aufgleisen soll, mit der Begründung, das sind ja zum Teil Maßnahmen, die gar nicht schnell wirken.
Genau, das ist die große Frage. Von diesen 850 Milliarden Größenordnung können etwa 150 Milliarden in Infrastrukturprojekte gesteckt werden, die relativ rasch anlaufen können. Allerdings muss man sagen, dass die USA wegen einer langen Phase von Unterinvestitionen in diese Infrastruktur relativ wenig Projekte bereit hat, die rasch angegangen werden können. Man schätzt, dass nur etwa für 60 Milliarden Dollar Projekte bereits so weit sind, dass sie sofort beginnen könnten. Und dann vielleicht noch 130, 140 Milliarden in den nächsten 2 Jahren. Das heißt, man ist hier in einem Wettlauf gegen die Zeit. Er muss versuchen, einerseits diese Arbeitslosenprobleme so rasch als möglich zu beheben oder mindestens zu stabilisieren, andererseits dann Arbeitsstellen für die längere und mittellängere Zukunft zu schaffen. Es ist hier ein Dilemma, das sehr schwer aufzulösen ist.
Walter Niederberger in San Francisco in unserem Schwerpunkt Wirtschaft USA. Wir haben es eben vom Konjunkturprogramm des Barack Obama gehabt. Er warb heute nicht nur für diesen Rettungsplan für die US-Wirtschaft, er kündigte auch einen U-Turn, eine Kehrtwende in der US-Umweltpolitik an. Strengere Auflagen für die US-Autohersteller trotz der schwierigen Marktbedingungen. George Bush hatte den Bundesstaaten strengere Grenzwerte für Autoabgase verboten, um die Wirtschaft zu schonen. Obama hat ihnen heute genau das wieder erlaubt. Peter Vögele in Washington hat ihm Obama zugehört.
My administration will not deny facts. We will be guided by them.
Meine Regierung wird nicht Fakten negieren, sondern lässt sich von Fakten leiten, sagte Präsident Obama an seiner heutigen Pressekonferenz, auf der er Umrisse seiner Energiepolitik skizzierte. Ein scharfer Seitenhieb gegen seinen Vorgänger George W. Bush. Konkret kündigte Obama an, dass er die Umweltbehörde EPA anweisen werde, ein Gesuch Kaliforniens und 13 weiterer Staaten zu prüfen. Diese 14 Bundesstaaten wollen schärfere Abgasnormen als vom Bund vorgeschrieben einführen und es wird erwartet, dass die EPA dem Gesuch stattgeben wird. Der Effekt wird signifikant sein, denn allein schon schärfere Abgasnormen in Kalifornien würden die Hälfte des US-Automarktes tangieren, schreibt die Washington Post. Im Dezember 2007 war dieses Gesuch mit der Begründung abgelehnt worden, dass die Regierung Bush landesweit neue Abgasnormen für 2020 erlassen habe. In der Tat hatte der Kongress die erste Verschärfung seit 30 Jahren beschlossen, allerdings eine relativ bescheidene Verschärfung. Die Normen, die nun wahrscheinlich Kalifornien und über ein Dutzend weiterer US-Bundesstaaten einführen werden, seien zwar weniger weitreichend als europäische Standards, meint Arne Jungjohann von der Heinrich-Böll-Stiftung der Deutschen Grünen in Washington. Aber die Vorreiterrolle der Bundesstaaten werde Obama für die Durchsetzung einer neuen Energie- und Klimapolitik im Kongress in Washington behilflich sein.
Und wir leben jetzt unter Obama den Anfang eines kooperativen Föderalismus beim Klimaschutz in den USA. Das heißt, Obama wird nicht länger die Bundesstaaten, die vorangehen wollen, blockieren, sondern sie im Gegenteil darin unterstützen, ambitioniertere Ziele und Grenzwerte festzulegen. Und gleichzeitig wird er versuchen, sich das als Rückenwind nutzbar zu machen für die Debatte, die er im Kongress mit Republikanern und Demokraten aus vielen Bundesstaaten führen muss.
Auf nationaler Ebene bestehe allerdings in Sachen Abgasnormen noch Handlungsbedarf, findet Jungjohann.
Der nächste Schritt ist in der Tat für ihn selbst, dass er seine Programmatik offenlegt und auch probiert, auf US-weiter Ebene ambitioniertere Grenzwerte durchzusetzen. Da muss er noch liefern.
Dies umso mehr, als die US-Autoindustrie, die auf Staatsgelder angewiesen ist, im Unterschied zu früher kaum mehr heftig dagegen lobbyieren kann. Präsident Obama hat zwar heute angekündigt, seine Regierung werde noch in diesem Frühling auf nationaler Ebene weitere Normen erlassen, die ab 2011 wirksam würden.
We will start by implementing new standards for model year 2011, so that we use less oil and families have access to cleaner, more efficient cars and trucks.
Was seine Regierung aber konkret plant, spezifizierte Obama nicht. Er wiederholte lediglich das 2007 beschlossene langfristige Ziel für 2020. Immerhin sollen aber neben diesen langfristigen Zielen offenbar auch kurzfristige Vorgaben für Abgasnormen erlassen werden.
Peter Vögele, so viel zur US-Wirtschaft. Drei Monate nach Beginn der Finanzkrise wagt Island den Neubeginn. Heute kündigte Ministerpräsident Geir Horde das Ende der Regierungskoalition aus Konservativen und Sozialdemokraten an. Am Abend noch wollen sich die im isländischen Parlament vertretenen Parteien auf eine Übergangsregierung einigen, welche dann das Land bis zu den vorzeitigen Neuwahlen führen soll. Island steht am Anfang und erst am Anfang eines sehr schwierigen Neuaufbaus. Aus Reykjavik Bruno Kaufmann.
In den letzten Tagen und Nächten hatten die Trommler und Pfeifer der Protestbewegung die verantwortlichen Politiker im Parlament und Regierung nicht mehr in Ruhe gelassen. In dem Land, das besonders stark unter der Finanzkrise leidet, hatten sich immer mehr Menschen den großen Demonstrationen angeschlossen. Und so bekamen heute Nachmittag mehrere tausend Personen vor dem isländischen Parlament die Nachricht direkt mit, dass die bisherige Regierungskoalition auseinanderbricht. Sie quittierten die Neuigkeit mit großem Jubel. Die Freude der Protestbewegung war groß. Schließlich hat sie mit dem Ende der bisherigen Regierung eines ihrer Ziele erreicht. Da ging denn auch der genaue Wortlaut von Ministerpräsident Geir Hordes Erklärung etwas unter. Dieser schob die Schuld für das Scheitern ganz dem sozialdemokratischen Juniorpartner in die Schuhe und hielt daran fest, dass sein eigener Kurs seines stabilen Weiterregierens mit dem bisherigen Team das Beste gewesen wäre für das hochverschuldete Land. Mit dieser Meinung stand der Ministerpräsident am Ende jedoch ziemlich alleine da. Mindestens bei jenen Isländerinnen und Isländern, die sich außerhalb des Parlamentsgebäudes versammelt hatten. Wir brauchen eine neue Regierung. Die alte hat uns in dieses Chaos geführt, meinte dieser Mann. Die Verstaatlichung der isländischen Großbanken vor 3 Monaten sorgte für eine massive Abwertung der einheimischen Krone. Darunter leidet ganz besonders die breite isländische Mittelklasse. Die 35 Jahre alte Johanna Olofsdottir, eine ehemalige Mitarbeiterin der Bank Glitnir, erzählt. Ich und mein Mann wollten alles richtig machen, als wir vor 2 Jahren unser neues Haus kauften. Wir analysierten die Wechselkurse, die Hypotheken und entschlossen uns wegen der hohen Inflation hier in Island schließlich für ein Darlehen in Fremdwährung, erzählt Johanna Olofsdottir. Bereits wenige Wochen nach dem Ausbruch der Finanzkrise war dieses Darlehen um 50% teurer geworden und ihr isländisches Einkommen hatte 50% des Wertes eingebüßt. Unterdessen haben sie und ihr Mann ihre Stellen verloren. Ihr neues Haus am Stadtrand hat inzwischen die verstaatlichte Nachfolgebank von Glitnir übernommen. «Wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht», sagt Johanna Olofsdottir. Noch wenige Wochen vor dem Zusammenbruch des isländischen Bankensystems hatten Islands verantwortliche Politiker jede Gefahr eines solchen Crashes kategorisch zurückgewiesen. Unterdessen hat man aber auch bei der Unabhängigkeitspartei, die seit über 60 Jahren fast immer regiert, dazugelernt. Island ist tatsächlich tief gefallen, das muss selbst der internationale Sekretär der Partei, Palli Heimisson, zugeben.
Dieser Crash, den wir hier in Island erlebt haben, ist das größte Finanzkatastrophe der Geschichte, der Weltgeschichte. Kein Land hat so eine Finanzkatastrophe früher erlebt.
Jetzt, wo die Regierung von Ministerpräsident Hode also zurücktritt und die Macht abgibt, steht die Unabhängigkeitspartei, die fast die Hälfte der Sitze im isländischen Parlament hat, vor einer weiteren hohen Hürde. Sie muss die Frage klären, ob sich Island der EU weiter annähern soll oder nicht. Den Grund dafür, dass diese Frage so wichtig geworden ist, sieht der Chef des isländischen Arbeitgeberverbandes, Wilhelm Igilsson, in der Schwäche der isländischen Krone.
Low inflation, stability, but we have to sort of get over through the bottom of the crisis in order to...
Island braucht den Euro, um eine gewisse Stabilität zurückzugewinnen und um wieder nach vorne schauen zu können, sagt Arbeitgeberchef Egilson und fügt hinzu, doch zunächst müssen wir den Tiefpunkt dieser Krise erreichen. Seit 1994 gehört Island dem europäischen Wirtschaftsraum EWR an und steht damit bereits heute in einem engen Verhältnis zu Brüssel. Doch bislang hielten die meisten der gut 300.000 Isländerinnen und Isländer nichts von einer Vollmitgliedschaft. Denn sie fürchteten, dass eine solche den Verlust über die nationale Kontrolle der wichtigen isländischen Fischereibestände bedeuten könnte. Wir kannten bislang die Nachteile, aber noch nicht die Vorteile, sagt William Egilson.
So the disadvantages of joining have always been very clear. But the advantages have not been that clear.
Der isländische Arbeitgeberpräsident hofft nun, dass sich die politischen Parteien schon vor den vorgezogenen Wahlen im Mai darauf einigen können, bei der EU ein Beitrittsgesuch einzureichen. Sogar die grundsätzlich sehr EU-kritische Unabhängigkeitspartei könnte sich für ein Beitrittsgesuch erwärmen, sagt Palli Heimisson, der internationale Sekretär der Partei vom bisherigen Regierungschef Geir Hode.
Sehr viele sind für eine Behandlung mit der Europäischen Union, weil sie wissen wollen, was für Ausnahmen oder sozusagen Island bekommen könnte. Aber die meisten meinen auch, dass Island und EU oder dass Island nicht in der EU beitreten sollte. Also das in der Partei ist die Mehrheit dafür, dass Island schon so Island ist.
Das letzte Wort über einen möglichen Beitritt Islands zur EU werden aber die Isländerinnen und Isländer selbst haben. In der ersten Volksabstimmung des Landes seit der Unabhängigkeit von Dänemark im Jahre 1944.
Bruno Kaufmann. Dann machen wir doch weiter mit dem Echo der Zeit und zwar mit diesen weiteren Themen. Deutschland, Postchef Zumwinkel bleibt auf freiem Fuß. Schweiz, immer weniger Leute wollen politische Ämter. Und zwei Blicke auf eine neue Justizinstanz. Der erste Prozesstag am Internationalen Strafgericht im Haag und die Frage, ob dieses Gericht eher nützt oder vielleicht sogar schadet. Sie wird vor allem in Afrika gestellt. Klaus Zumwinkel ist und bleibt ein freier Mann. Der ehemalige Chef des deutschen Postkonzerns hat über eine Stiftung in Liechtenstein knapp 1 Million Euro Steuern am deutschen Fiskus vorbeigeschleust. Dafür muss er nicht ins Gefängnis. Heute hat ihn das Bochumer Landgericht zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren und einer Buße von 1 Million Euro verurteilt. Ein Urteil, das in Deutschland bei sehr vielen auf sehr wenig Verständnis stößt. Ursula Hürzler in Berlin.
Die Richter in Bochum machten kurzen Prozess, genauso wie es Klaus Zumwinkel gewollt hatte. Nach nur knapp 2 Tagen stand das Urteil fest, 2 Jahre auf Bewährung und dazu eine Geldbuße von 1 Million Euro, die gemeinnützigen Vereinen zugutekommen wird. Für die Demonstranten, die vor dem Gerichtsgebäude protestiert hatten, ist das ein Hohn. Sie hätten den ehemaligen Postchef für seine Steuerhinterziehung lieber hinter Gittern gesehen, aber überrascht waren sie nicht. Noch immer gelte eben das alte Motto, je reicher, desto gleicher. Die Kleinen würden aufgehängt, die Großen lasse man laufen. Diesen Vorwurf der Zweiklassenjustiz wiesen die Richter empört zurück. Tatsächlich hatten sie sich am Antrag der Staatsanwaltschaft orientiert und für Klaus Zumwinkel exakt die geforderte Strafe verhängt. Demnach wusste der frühere Vorzeigemanager genau, was er tat, als er 2002 über die liechtensteinische LGT-Bank eine Stiftung gründete und danach die erwirtschafteten Zinsen den deutschen Staat verheimlichte. Gier sei wohl das treibende Motiv gewesen, mutmaßte die Bochumer Staatsanwaltschaft, und Klaus Zumwinkel widersprach nicht. Überhaupt zeigte sich der prominente Steuersünder von Beginn weg kooperativ. Er bereue sein Verhalten zutiefst, sagte er vor Gericht, es sei der größte Fehler seines Lebens gewesen. Das umfassende Geständnis plus die zügige Bezahlung der Steuerschuld waren denn auch die Gründe, weshalb die Richter Milde zeigten und Klaus Zumwinkel lediglich zu einer Bewährungsstrafe verurteilten. Auf die Spur gekommen waren die Behörden dem ehemaligen Postchef übrigens durch einen Zufall. Sie fanden nämlich seinen Namen auf einer DVD, die der deutsche Geheimdienst einem ehemaligen Bankangestellten in Liechtenstein für fast 5 Millionen Euro abgekauft hatte. Wie weit diese ursprünglich gestohlenen Kundendaten überhaupt vor Gericht als Beweismaterial verwendet werden dürfen, ist unter Juristen höchst umstritten. Doch das spielte im Zumwinkel-Prozess keine Rolle. Schließlich war der 65-jährige Angeklagte vollumfänglich geständig und wollte nur eins, die leidige Sache möglichst rasch und ohne Gefängnis vom Tisch haben. Der Rechtsstreit über die Zulässigkeit der gestohlenen Daten ist somit aufgeschoben. Aufgehoben aber ist er noch nicht. Schließlich werden sich als Folge der sogenannten Liechtensteiner Affäre noch Hunderte von weiteren Steuersündern vor Gericht verantworten müssen. Klaus Zumwinkel war nur einer der ersten davon und der bekannteste.
Die Die kleine Gemeinde Bauen am Ufer des Urnersees sorgte in den letzten Wochen für Schlagzeilen, weil sich niemand im 200-Seelendorf bereit erklärte, für ein Amt als Gemeinderat zu kandidieren, wählte die Gemeindeversammlung an ihrer letzten Sitzung kurzerhand drei nicht anwesende Gemeindebewohnerinnen und Bewohner. Gegen ihre Wahl konnten sie sich nicht wehren. Um einen Amtsantritt zu verhindern, blieb denen nichts anderes übrig, als den Wohnort zu wechseln. Heute tagt die Gemeindeversammlung von Bauen ein weiteres Mal mit dem gleichen Traktandum. Freiwillige gesucht für den Gemeinderat. Sollte sich niemand finden lassen, müsste der Kanton die Gemeinde zwangsverwalten. Das Beispiel zeigt, das Milizsystem stößt insbesondere in kleinen Gemeinden an Grenzen. Hintergründe und Lösungsansätze im Beitrag von Oliver Washington.
Früher, da war alles noch anders. Bis in die 1970er Jahre galt es als selbstverständlich, dass sich ein Dorfarzt, ein Dorfmetzger neben seinem Beruf auch politisch für die Gemeinde engagierte. Das sei eine Art moralische Bürgerpflicht gewesen, betont Historiker Jakob Tanner.
Die Vorstellung, die damit transportiert wird, ist die, dass die Schweiz flache politische Hierarchien hat, dass sich Bürgerinnen und Bürger eben sehr stark für ihren Staat einsetzen und dass hier auch uneigennütziges, ehrenamtliches Engagement gefragt ist. Ohne das funktionieren die noch fast immer 3000 Gemeinden in der Schweiz einfach gar nicht.
Und genau das ist das zentrale Problem. Wenn die Bereitschaft abnimmt, sich neben Beruf und Familie auch noch für die Gemeinde zu engagieren, so erodiert das Fundament des schweizerischen Staates, der schweizerischen Demokratie. Seit einigen Jahrzehnten bereits könne man diese Entwicklung beobachten.
In einer Zeit, in der natürlich Engagement nur noch mit Boni abgegolten wird oder wo man das Gefühl hat, wenn da nichts rausschaut für mich, dann bin ich doch nicht der Dumme, der das macht, da knickt natürlich dieses Engagement ein.
Komme hinzu, ergänzt Politologe Reto Steiner, dass die Aufgaben auch in kleinen Gemeinden immer komplexer würden. Um beispielsweise eine simple Gemeindestraße zu bauen, müsse eine Bauvorsteherin unterdessen unzählige Vorschriften kennen und berücksichtigen. Auch deshalb würden viele Leute vor solchen Ämtern zurückschrecken. Zudem müssten Milizpolitiker in kleinen Gemeinden oftmals auch Aufgaben übernehmen, welche eigentlich eine Verwaltung erledigen müsste, so Reto Steiner.
Dies kann beispielsweise so weit gehen, dass man in der Funktion des Vorstehers des Polizeiwesens mitten in der Nacht noch einen Ehestreit schlichten muss in einer kleinen Gemeinde. Und dazu sind sehr viele Personen nicht mehr bereit.
Auch in anderen Ländern Europas sinkt die Bereitschaft, sich für die Öffentlichkeit zu engagieren. Die meisten europäischen Länder reagierten darauf, indem sie die Gemeindestrukturen reformierten und Gemeindezusammenschlüsse forcierten. Damit braucht es weniger Freiwillige und die Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten wird grösser. Die Schweiz hingegen verharrt nach wie vor weitgehend in ihrer kleinräumigen Gemeindestruktur aus dem 19. Jahrhundert. Reto Steiner erklärt dies mit der politischen Kultur.
Man ist der Überzeugung, dass es notwendig ist, dass die Gemeinden von sich aus entscheiden, wie sie ihre Strukturen gestalten. In anderen Ländern Europas hat man in den 60er, 70er, aber auch 80er Jahren von den nationalen Parlamenten her großflächige Gebietsreformen beschlossen, auch gegen den Willen der Gemeinden. Diese Tradition kennen wir in der Schweiz nicht.
Für den Politologen und den Historiker Jakob Tanner ist klar, das Milizsystem steht vor einer großen Herausforderung. Bewältigt werden könne diese nur, wenn kleine Gemeinden zu grösseren fusionierten. Einige Gemeinden haben solche Fusionen bereits realisiert. Die Erfahrungen seien denn auch durchwegs positiv, so Reto Steiner. Größere Gemeinden könnten sich eine professionelle Verwaltung leisten, die Milizpolitiker besser unterstütze. Damit würde auch ein Amt als Gemeinderat wieder attraktiver. Trotz positiven Erfahrungen aber sieht der politische Ökonom Rainer Eichenberger einen ganz anderen Lösungsansatz.
Wenn das Problem ist, dass Gemeinden keine Politiker mehr finden, ist die einfachste und auch die richtigste Lösung, ist einfach den Gemeinden zu erlauben, dass sie auch Politiker von außen anstellen können.
Eichenberger will damit einen Markt schaffen für eigentliche Profipolitikerinnen und Politiker, die zum Beispiel auch mehrere Teilpensen in verschiedenen Gemeinden übernehmen könnten. Voraussetzung wäre, dass die Gemeinden angemessen bezahlten. Eichenberger ist überzeugt, dass ein solcher Wettbewerb die Qualität der Politik verbessern würde. Ein einfacher Ansatz. Allerdings sollten professionelle Politikerinnen und Politiker in Zukunft die Geschicke der Gemeinden lenken, so würde dies die eigentliche Basis des schweizerischen Staates untergraben, das Milizsystem.
Oliver Washington. Kindersoldaten, das ist das Thema im allerersten Prozess am Internationalen Strafgerichtshof ICC in Den Haag. Es geht um Kinder unter 15 Jahren, die von den Milizen des kongolesischen Kriegsherrn Thomas Lubanga Dilo entführt und zu Mördern und Prostituierten gemacht wurden. Zuerst Elsbeth Gucker, sie hat den ersten Prozesstag am ICC verfolgt.
Gesprochen hat Thomas Lubanga heute kein einziges Wort. Der ehemalige Kriegsfürst, dunkler Anzug, hellblaues Hemd, weinrote Krawatte, saß gebeugt mit gefalteten Händen da und schwieg. An seiner Stelle erklärte seine Anwältin, ihr Mandant plädiere auf nicht schuldig.
At this stage, our client would like to plead non-guilty.
Darauf ging Chefankläger Luis Moreno Campo in die Offensive.
Mr. President, Your Honours, the prosecution will present evidence proving beyond any reasonable doubt that Thomas Lubanga Dilo.
Er werde die Verbrechen, die der Angeklagte Lubanga begangen habe, zweifelsfrei beweisen, sagte der Chefankläger. Er werde beweisen, wie Lubangas Rebellen 10, 11, 12, 13-jährige Kinder rekrutiert, zu Soldaten ausgebildet und in den Kampf geschickt hätten, mit Wissen von Lubanga.
The children still suffer the consequences of Lubanga crimes. They cannot forget what they suffer. What they saw, what they did.
Diese Kinder litten bis heute an den Folgen der von den Lubanga-Milizen begangenen Verbrechen. Sie könnten nicht vergessen, was sie gesehen und mitgemacht hätten. Sie könnten nicht vergessen, dass sie getötet hätten. Sie könnten nicht vergessen, dass sie vergewaltigt hätten und dass sie vergewaltigt worden seien.
Some of them are now using drugs to survive. Some of them became prostitutes and some of them are orphan and jobless.
Einige Kinder nehmen heute Drogen, um zu überleben. Einige seien Prostituierte geworden, andere Waisen, ohne Job. Es waren erschütternde Zeugnisse, aus denen der Chefankläger im Gerichtssaal zitierte. Und es war ein Bild des Grauens und des Terrors, das Moreno Ocampo zeichnete. Er erzählte von 12-jährigen Mädchen. In der einen Minute hätten sie ein Gewehr getragen, dann hätten sie den Kommandanten das Essen servieren müssen und in der nächsten Minute seien sie vergewaltigt worden.
One minute they will carry a gun, the next minute they will serve meals to the commander, the next minute the commanders will rape them.
Wer nicht parierte, wurde laut Moreno Campo zu Tode geprügelt und wer versuchte zu flüchten, wurde vor den Augen der anderen Kinder erschossen. Insgesamt 9 ehemalige Kindersoldaten sollen in den kommenden Monaten als Zeuginnen und Zeugen in Den Haag auftreten. Das sei bemerkenswert, so der Chefankläger. Es sei noch immer schmerzlich für sie, über das Erlebte zu erzählen, weil sie tief beschämt seien und vergessen wollten. Zum allerersten Mal in der Geschichte des internationalen Strafrechts bekommen auch die Opfer eine Stimme. Die Regeln des ICC machen dies möglich. Das Lubanga-Verfahren wird denn auch von 8 Menschenrechtsanwälten begleitet, die mehr als 90 Opfer vertreten. Übermorgen Mittwoch wird voraussichtlich der erste ehemalige Kindersoldat als Zeuge aufgerufen. Der ganze Prozess gegen Lubanga wird mindestens ein Jahr dauern.
Elsbeth Gucker über diesen ersten Prozesstag am Internationalen Strafgerichtshof ICC in Den Haag. In Afrika und insbesondere in der kongolesischen Heimat des Angeklagten Thomas Lubanga verfolgt man diesen ersten Prozess des Internationalen Strafgerichtshofes gespannt. Dabei stößt die Arbeit des ICC auch auf Bedenken, sogar auf Ablehnung. Afrika-Korrespondent Rudi Kühn.
Im ostkongolesischen Ituri-Distrikt verfolgten heute viele Menschen live am Radio und im Fernsehen die Prozesseröffnung des ICC gegen ihren Bürger Lubanga, wie Reporter in der Distrikthauptstadt Bunia berichten. Spezielle Satellitenverbindungen des ICC hatten die Übertragung möglich gemacht. Für viele Menschen in Ituri kommt es einer Erlösung gleich, dass das Weltgericht jene verfolgt, die für die Grausamkeiten in ihrer Heimat verantwortlich sind. Und Menschenrechtsorganisationen in Afrika und darüber hinaus rechnen damit, dass die Prozesse des ICC der Straflosigkeit ein Ende bereiten werden. Kriegsfürsten könnten in Zukunft nicht mehr straflos Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen begehen, sind sie überzeugt. In Bunia wurden heute aber auch kritische Einwände geäußert. Zwar werde Lubanga der Prozess gemacht, nicht aber dessen Auftraggebern, den hochrangigen Politikern nämlich im benachbarten Uganda und Ruanda. Misstrauen löst auch der Fall von Lubangas Gefährten Bosco und Ntaganda aus. Bosco ist ebenfalls vom ICC angeklagt, läuft aber frei herum. Mehr noch, Bosco hatte im letzten Jahr zusammen mit dem Tutsi-Rebell Laurent Nkunda Massaker in Nord-Kivu verübt, mit Kongos Regierung aber noch vor Nkundas Festnahme Frieden geschlossen. Bosco muss deshalb mindestens vorerst nicht damit rechnen, ans ICC ausgeliefert zu werden. Zuerst gehe es um Frieden, meinte ein kongolesischer Regierungsvertreter gegenüber BBC. Frieden zuerst, dann kann Strafverfolgung Gerechtigkeit herstellen. So äußern sich auch die Menschen in Norduganda, die seit über 20 Jahren unter den Gräueltaten der Lord's Resistance Army LRA von Joseph Kony zu leiden haben. Nordugandas Bevölkerung ist mehrheitlich dafür, dass das ICC die Anklage gegen LRA-Chef Kony zurückzieht, weil Kony nur unter dieser Bedingung bereit ist, die Waffen niederzulegen. Doch das ICC hält die Anklage aufrecht und Konys Leute verüben in Nordostkongo, wohin sie sich inzwischen zurückgezogen haben, fürchterliche Massaker unter den Dorfbewohnern und rekrutieren wieder Kindersoldaten. Die Anklage des ICC hält Kony offensichtlich nicht davon ab, weitere Verbrechen zu verüben, sondern scheint ihn im Gegenteil dazu zu provozieren. Derselben Logik gemäß gehen namhafte Beobachter auch davon aus, dass ein Gewaltherrscher wie Simbabwes Robert Mugabe am Präsidentenamt festhält, weil er ohne dessen Immunitätsschutz die Strafverfolgung durch das ICC gewärtigen müsste. All dies zeigt, das internationale Strafgericht steht noch am Anfang seiner Arbeit und seiner Wirksamkeit. Dass es bisher nur gegen Afrikaner Anklage erhoben hat und mit Sudans Präsidenten El-Bashir demnächst einen weiteren Afrikaner anklagt, erschwert es seiner Gerichtsbarkeit aber zusätzlich, sich in Afrika Ansehen und Respekt zu verschaffen. Auf einem Kontinent, der die abschreckende Wirkung des ICC dringend benötigen würde.
Rudi Küng ist Afrika-Korrespondent von Schweizer Radio Deres. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger, für die Nachrichten Jan Gröbler, am Mikrofon Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Deres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.deres.ch.